Sich sorgen ist unbiblisch. Man darf, man soll sich nicht sorgen. Haben wir ja gerade auch in der Lesung gehört. Und ich glaube, selbst wenn jemand hier die Müdigkeit noch eingenommen hat, dann kennt man diesen Satz trotzdem aus Gesprächen, die man bislang geführt hat. Ich glaube, es ist ein Gedanke, der weit verbreitet ist. Du sollst, du darfst dich nicht sorgen. Das scheint ja erstmal auch unmissverständlich klar. Sorgen sind was, das man abstellen soll. Aber immer wenn man in einem Gespräch auf dieses Thema kommt, dann ertappt sich irgendjemand mit dem Gedanken, aber ich sorge mich doch. Ich sorge mich doch. Ich glaube, ihr stimmt mir da alle zu, wenn ich sage, Menschen sorgen sich. Und ich glaube, dass man auch in einem Gespräch so auf dieses Ding kommt und sagt, ja, Sorgen ist menschlich. Menschen sorgen sich. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das stimmt, Menschen sorgen sich. Das ist einfach so. Aber um dann noch einen draufzusetzen, wird an manchen Stellen vielleicht die Menschlichkeit verunglimpft. Dann ist das Menschliche das Schwache. Das muss weg. Wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind zu mehr bestimmt. Legt das Menschliche ab. Ich glaube, man kann dieses Gedankenspiel immer weiter treiben. Das kann man ziemlich in die Länge ziehen. Aber ich mache an der Stelle mal einen Punkt und sage ganz ehrlich, wenn ich Menschen so reden höre, dann blutet mir das Herz. Es tut mir richtig weh, sowas zu hören. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal wegen der Leute, die das sagen. Ich frage mich, wie hart ist diese Aussage? Wie hart ist es? Ich glaube so sehr, dass du das Gute suchst. Du orientierst dich an diesem Text. Du willst doch das Gute. Aber ist es der Weg? Stell dir doch mal das Produkt deiner Gedanken vor. Was ist ein Mensch, der sich nicht sorgt? Möchtest du einen Nachbarn, der sich nicht sorgt, wenn es aus deiner Bude nach Rauch riecht? Möchtest du eine Mutter, die sich nicht sorgt? Einen Vater, der sich nicht sorgt? Es tut mir weh, wenn es Leute gibt, die sagen, sorge dich nicht. Weil ich glaube, dass das nicht deren Ziel ist. Und ich glaube, es ist auch nicht das Ziel des Lebens, sich nicht zu sorgen. Und das Zweite, und das für mich noch viel Schlimmere, ist das, wenn ich an die Leute denke, die diesen Satz hören. Weil sie sich doch dabei ertappen, ich sorge mich. Bin ich falsch? Bin ich schlecht? Habe ich mein Leben bisher alles falsch gemacht? Ich sorge mich doch. Was für eine Last auf einmal auf deren Schulter liegen muss. Sorg dich nicht. Das ist unbiblisch. Das darfst du nicht. Das sollst du ablegen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden, einem sorgenden Menschen sage, Gott sagt, hör auf, dich zu sorgen. Hör auf damit. Ich könnte mich danach nicht mehr im Spiegel angucken, weil ich mir vorstelle, was in diesem Menschen vorgeht. Ich bin falsch, ich genüge nicht, ich komme damit nicht klar. Das ist eine Aufgabe, die mir Gott gibt, die ist mir zu schwer, die ist mir zu hart. Wie geht es jemandem, wenn er sowas hört? Liebe mit Menschen. Ich unterstelle niemandem das Böse. Ich habe es am Anfang gesagt, ich glaube, wir wollen alle das Gute. Ich klage niemanden an. Ich glaube echt, dass ihr es gut mit den Menschen meint. Aber ich glaube, wir müssen echt behutsam mit unseren Worten umgehen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und möchte mit euch sogar mal einen positiven Blick auf die Sorge wagen. Ich glaube nämlich ganz fest daran, dass die Fähigkeit, sich zu sorgen, eine der größten Kraftquellen eines Menschen ist. Und ich behaupte, dass sich Sorgen nicht nur nicht unbiblisch, sondern zutiefst biblisch ist. Unser von allen geschätzter und liebgewonnener Pfarrer Stefan Scheuerl hat, soweit ich das mitbekommen habe, besonders ein biblisches Bild sehr stark geprägt. Ich denke dabei an das Bild eines Hirten. Am Gemeindehaus in Babenhausen steht groß über dem Eingang: Keins soll ihm verloren gehen. Stefan selbst hatte neben seinem Haus eine Weide, auf der er sich um seine Schafe gekümmert hat. Ich denke und ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster, dass das Bild für den Stefan kein unwichtiges Thema war. Aber ich frage mich, wenn wir dieses Bild sehen, was zeigt uns denn die Bibel für ein Bild von einem Hirten? Die Bibel zeigt uns einen Hirten, der bei seiner täglichen Arbeit ist, der auf seine Schafe aufpasst, auf die Herde aufpasst, sie grasen lässt, sie zum Wasser führt. Und wenn er dasteht und den Überblick über seine Herde hat, dann zählt er die durch. Und an diesem einen Tag, da fällt ihm auf, eines von meinen 100 Schafen fehlt. Eines von denen ist weg. Er überlegt nochmal und guckt und zählt nochmal nach, stimmt es? Und dann wird es ihm klar, ja, es ist weg. Und welche Art von Hirte zeigt uns die Bibel hier? Vielleicht ein frommer Hirte, der sagt, aber das Schaf, Gott findet schon den Weg für das Schaf. Das kommt von allein zurück und dann wird alles gut. Oder ist es vielleicht ein Hirte, der sich nicht sorgt, der vielleicht schon ein bisschen gefühlskalt geworden ist? Der sagt vielleicht, ja gut, eins ist weg jetzt, ich habe noch 99. Ich meine und ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster, dass uns die Bibel ein Bild von dem Hirten zeigt, der dieses eine Schaf so gern hat, dem das so wichtig ist, dass er sich Sorgen um dieses Schaf macht. Gott selber macht sich Sorgen um dieses eine Schaf. So sehr, dass er 99 andere stehen lässt, über Stock und Stein springt, weil er Angst hat, dass dieses Schaf ums Leben kommt. So sehr sorgt der Hirte sich um das Leben seiner Schafe. Ein Schaf lebt von der Sorge eines Hirten. Ich glaube, dass Gott selbst unvorstellbare Sorge für uns empfindet. Und ich behaupte, dass wir von dieser Sorge Gottes leben. Ohne sie wären wir verloren. Wir wären nichts. Jesus selbst schwitzt Blut, als ihm klar wird, was ihn erwarten würde, wenn er jetzt nicht einknickt und wenn er seine Ideale, seine Werte, seine Verkündigung aufgeben würde. Aber was treibt Jesus dazu, trotzdem diesen Weg zu gehen? Es ist die Sorge um unser Leben. Wenn er sich keine Sorgen gemacht hätte, wenn er sorgenfrei gewesen wäre, die werden schon irgendwie den Weg zum Vater finden. Wie wäre das wohl weitergegangen? In den Psalmen, die Psalme sind voll von Gebeten, in denen sich Menschen sorgend an Gott wenden. Sie sorgen sich um ihre Seele, um ihr Leben. Und wie geht Gott wohl mit diesen Menschen um? Haut er auf den Tisch und sagt, hör auf dich zu sorgen, du darfst dich nicht sorgen. Ich glaube nicht. Wie geht Gott mit sorgenden Menschen um? Und wie soll ich sagen, wir kommen endlich zu dem Text von heute. Ich habe jetzt einen ellenlangen Exkurs gemacht, warum Sorgen biblisch ist, warum Sorgen gut ist. Sie ist göttlich, sie ist menschlich. Ohne Sorge sähe die Welt grau aus und hoffnungslos. Niemand macht sich Sorgen um mich. Warum habe ich das gemacht? Weil dieser Text, den wir hier heute haben, Matthäus 6, 25 bis 34, ein Musterbeispiel für die seelsorgerliche Art Gottes ist. Gott zeigt ja mit diesem Text, dass er sich um unsere Seele sorgt. Sonst würde er gar nicht so mit uns reden, wenn es ihm egal wäre. Er sorgt sich um uns. Und das wird hier deutlich. Jesus zeigt uns hier, wie er mit unserer Sorge umgeht. Und zwar nicht mit einem Schlag auf den Tisch, du darfst es nicht, Ausrufezeichen, sondern mit ganz viel Liebe. Leider wird das in der Luther-Übersetzung nicht ganz auf den ersten Blick so deutlich. Im Griechischen steht an der Stelle von Sorge dich nicht um dein Leben, steht das Wort Psyche, Seele. Korrekt übersetzt heißt der Vers 25 nicht, sorge nicht um dein Leben, sondern sorge dich nicht in deiner Seele. Sorge dich nicht in deiner Seele um das, was du essen wirst, was du trinken wirst, was du anziehen sollst. Ist nicht die Seele mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ich sage das und mir ist wichtig, weil dieser erste Vers grundlegend wichtig ist für das Verständnis von dem ganzen Text, wie es weitergeht. Ob da am Anfang steht, sorgt euch nicht um euer Leben oder sorge dich nicht in deiner Seele. Bei ersterem kann es dir vorkommen, als würde es Gott um mein Verhalten gehen. Dein Leben, sorg dich nicht drum, ist auch nicht so wichtig, lass gut sein, mach lieber was anderes. Aber wenn da steht, sorge dich nicht in deiner Seele, dann ist es ein Einstieg in ein seelsorgerliches Gespräch. Und ich merke, dass es Gott eigentlich drum geht, wie es in meiner Seele aussieht. Er sagt, sorge dich nicht in deiner Seele, belaste dich nicht damit. Ich habe vorhin gesagt, Sorgen sind gut. Jetzt steht hier ja aber, sorge dich nicht. Wie kann man das verstehen? Na, eben wie in einem seelsorgerlichen Gespräch. Da steht nicht, sorge dich nicht, sondern sorge dich nicht in deiner Seele, was du essen, was du trinken, was du anziehen wirst. Da geht's um was Konkretes. Das ist keine Pauschalaussage, du darfst keine Sorgen mehr haben. Da geht's um was ganz Konkretes, wo Gott sieht, dass es uns schwerfällt, dass diese Dinge wichtig für uns sind und die uns aber runterziehen. Es geht also nicht um die Frage, ob wir uns sorgen sollen, sondern um was wir uns nicht sorgen sollen. Was sind diese drei Dinge? Essen, Trinken, Kleidung. Was symbolisieren die, für was stehen die? Es geht um die existenziellen Dinge des Lebens. Um die Existenz. Und als ich das gelesen habe, also um den Fortbestand, Existenz, Fortbestand, das ist biologisches Denken. Und als ich den Luther gelesen habe, da stand ja dann, ist nicht das Leben mehr als Nahrung? Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, nein, genau darum geht es ja eigentlich. Wir können nicht leben ohne dieses Zeugs. Das ist doch die Grundessenz, das ist doch das, worauf es am Ende rausläuft. Essen und Trinken. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich über das Leben denke. Wie denke ich über das Leben? Stimmt das mit dem überein, wie die Bibel damals und wie Gott über das Leben denkt? Ich habe gemerkt, ich reduziere mein Denken von Leben auf meine Existenz, auf meinen Fortbestand. Und dabei stimmt es ja, was Jesus sagt. Egal, ob da jetzt Leben oder ob da Seele steht, ist nicht Leben, ist nicht Seele mehr als Nahrung, mehr als die bloße Existenz, als der Fortbestand? Ist Leben nicht mehr? Ihr kennt sicher alle den Satz, das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Der Satz ist mir sofort gekommen. Das ist doch kein Leben. Wann sagt man denn so einen Satz, das ist doch kein Leben? Ich glaube, man sagt ihn, wenn du auf das Leben von jemand anderen schaust und mal so gar nicht neidisch wirst. Wenn du denkst, so wie der lebt, so will ich nicht leben. Es geht um die Frage der Lebensqualität. Es geht nicht nur um die Existenz, dass jemand lebt. Es geht um die Frage, wie jemand lebt. Und ich sage euch, es stimmt so sehr, wenn Jesus sagt, Leben ist mehr als die bloße Existenz. Die Existenz kann so sehr gesichert sein, wie sie will. Aber Leben bestimmt mehr. Wenn du deine Scheunen, wenn du dein Konto voll hast, wenn deine Vorratskammern bis zum Rand gefüllt sind, aber deine Seele hungert, dann bist du ein armer Mensch. Dann ist das ist kein Leben. Ich denke mal, in meinem Leben 5 Jahre zurück, ich habe damals an der Missionsschule gewohnt. Wir waren da gut untergebracht. Wurden jeden Tag bekocht. Ich musste mich um nichts kümmern. Ich hatte Strom, Wasser, ein Bett, alles. Ich hatte dort Freunde, mit denen ich Spaß hatte, mit denen ich Sport gemacht habe. Es war alles gut. Es war ein gutes Leben. Finanzen waren gesichert. Ich habe keine finanziellen Probleme gehabt. Mir wurde alles geschenkt. Es war richtig gut. Aber dann kam die Nachricht, dass mein Papa gestorben ist. An meinem Umfeld hat sich nichts verändert. Ich wurde immer noch bekocht. Ich habe immer noch mein BAföG bekommen. Aber meine Seele war kaputt. Da war nur noch Trauer, da war Schmerz, da war Wut. Und wisst ihr, an was ich niemals mehr gedacht habe? Was mir sowas von unwichtig wurde? Meine Existenz. Es war mir egal, ob ich was zu essen bekommen habe oder ob ich was zu trinken bekommen habe. Das hat mich nicht mehr gejuckt. Was ein Leben lebenswert macht, ist nicht die Aussicht auf mehr Tage, auf ein langes Leben. Das habe ich da gemerkt. Für mich war dieses Ereignis sogar ausschlaggebend für den Wunsch nach weniger Tagen. Wenn ich so leben muss, das ist kein Leben. Meine Existenz war sogar eher eine Last. Was ein Leben lebenswert macht, ist die Aussicht auf eine satte Seele, dass du das genießen kannst, was du hast, dass du Freude verspürst an deinem Leben. Ist die Seele nicht mehr als Nahrung? Ja, das ist sie. Ich habe mal 14 Kilogramm abgenommen, weil ich verliebt war in ein Mädel. Da hat der körperliche Hunger gar keine Rolle mehr gespielt, weil die Seele gehungert hat, weil die Seele gedürstet hat. Kennt ihr das? Nee, ich will gerade nichts essen. wenn du so angefressen bist von irgendwas. Deine Seele ist überfüllt mit Wut, mit Zorn, mit Schmerz, mit dem, was dich gerade bedrückt. Und du sagst, nee, ich will nichts essen. Meine Seele hat gerade genug. Deine Existenz hängt ganz stark an deiner Seele. Die Seele will satt sein. Und ich glaube, dennoch kenne ich auch den Wunsch, und ich glaube, wir alle, oder die Sorge für meine Zukunft. Ja, und zwar ganz existenziell. Obwohl ich weiß, dass das Leben mehr ist. Was, wenn demnächst mein Auto abkackt? Habe ich genug Kohle? Was, wenn meine Bude abfackelt? Kann ich mir einen Umzug leisten? Was passiert mit meinem ganzen Zeug? Bankrott? Oder Fragen von Eltern. Kann ich mal die Ausbildung meiner Kinder bezahlen? Kann ich bei denen an der Miete mitzahlen? Wie ist es mit dem Hausbau? Was ist, wenn das nicht klappt? Oder was ist, wenn wir das jetzt bauen und wir stützen uns nur in Schulden? Irgendwann braucht es doch mehr Wohnraum. Wir müssen uns vergrößern. Und das sind ganz oft, ganz besonders in diesen familiären Sachen, gar keine egoistischen Fragestellungen. Ja, das sind edle Fragen. Da geht's um, da hängen die Schicksale von Kindern dran. Für die bist du verantwortlich. Und das sind doch Sorgen, die einen umtreiben dürfen. Wie geht's weiter mit meinen Kindern? Da geht's um das Leben anderer Leute. Und wie geht Jesus mit diesen Dingen um? Wirft er sie uns vor? Reibt er sie uns unter die Nase und sagt, hör auf, das belastet dich. Im Gegenteil, er will sie uns nicht unter die Nase reiben. Er will nicht nochmal vorhalten und Salz in die Wunde streuen. Er will sie wegnehmen. Er will sie auch vor unserem Auge wegtun. Er will nicht, dass sie weiter bei uns ist. Und er tut es, er will das nicht, weil diese Dinge unsere Seele belasten, weil sie uns schwer machen. Und er will dich leicht machen, die Seele leicht machen. Und deswegen sagt er, und ich versuche es mal in meinen eigenen Worten zu sagen, wie er die, zwischen den Versen 29 bis 32 damit umgeht. Schaut euch die Vögel an. Ich hatte da bislang immer so ein ganz schickes Bild von diesen Vögeln, die da glanzvoll und elegant durch die Lüfte gleiten und irgendwie das wertschätzend formuliert ist. Aber wenn man mal ehrlich überlegt, ne, und was da dann auch kommt, Vögel können eigentlich gar nichts. Ja? Die sind eigentlich beschränkt, dass es kracht. Ich meine, mit was wollen die säen? Stell dir mal einen Vogel, der hat so einen Sack mit Samen und fliegt übers Feld. Habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Aber selbst wenn die säen könnten, die könnten gar nicht in großen Stile ernten. Wie wollen die das machen? Und selbst wenn die das hinbekommen würden, die könnten sich immer noch keine Scheunen bauen, wo sie das ganze Zeug lagern können. Vögel sind echt beschränkt. Und jetzt guckt auf diese Vögel. Die haben nicht im Ansatz die Möglichkeiten, die ihr habt. Schaut mal auf euch. Ihr seid super, ihr seid spitze. Was ihr für Möglichkeiten habt. Und dennoch ist die Existenz der Vögel gesichert. Die Existenz der tollen Vögel. Aber ihr seid ihm doch viel wichtiger. Gott versorgt diese Vögel, aber schaut mal euch an. Ihr seid ihm viel wichtiger. Oder, schaut auf die Blumen, wie sie da wachsen auf der Wiese. Ganz ehrlich, da sind ja die Vögel noch besser. Also die Vögel, die fliegen wenigstens noch rum und versuchen sich irgendwo noch Schnitzel mit Pommes zu holen. Aber die Blumen, die arbeiten nicht, die können sich keine Kleidung machen, die sind die nichts, absolute Nichtskönner. Die machen gar nichts. Und jetzt guckt euch diese Blumen an. Wie schön die da sind. Wie sie dem Wetter standhalten. Wie stark sie sind. Wie sie im Boden verwurzelt sind. Nicht mal Salomo, der alte Frauenheld, war schöner als diese Blumen. Und jetzt überleg mal, dieses Gras, das hier heute so schön blüht, morgen vielleicht schon im Ofen landet. Und Gott sorgt sich trotzdem um diesen Nichtskönner. Das ist so ein kleines Teil der Schöpfung, aber ihr seid Gott doch so wichtig. Und trotzdem versorgt er dieses Blumen. Er macht sie schön, er kleidet sie. Sag mal, wenn Gott so mit den Blumen umgeht, denkst du nicht, dass er mit euch viel besser umgeht? Macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken werdet oder was ihr anziehen sollt. Guckt mal auf diese kleinen Dinger der Schöpfung und Gott trägt sie alle durch. Also, mal ehrlich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Gott wird dich versorgen. So geht Jesus damit um. Er sagt nicht, sorge dich nicht. Er hilft dir, er begründet. Er sagt, guck mal auf das, funktioniert alles. Komm, lass mich deine Seele leicht machen. Gib's ab. Und ich glaube, das erfordert Mut. Das erfordert Mut, Dinge an Gott abzugeben. Und es geht um die Frage, wovon versprichst du dir eigentlich lebenswertes Leben? Wovon versprichst du es dir? So sehr du dich sorgst, wer kann dem was hinzufügen? Egal wie sehr er sich sorgt. Kurz vor diesem Text, also eigentlich im Vers davor, sagt Jesus noch eine spannende Sache und damit möchte ich abschließen. Und zwar sagt er da, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen und den anderen lieben, oder du wirst dem einen anhangen und den anderen verachten. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Entweder du dienst Gott oder du dienst dem Mammon. Und auch das ist überhaupt keine anklagende Geschichte, sondern der Teil einer konsequenten seelsorgerlichen Beratung. Wenn du mir in dem Punkt nicht vertraust, dann kann ich deine Seele nicht leichter machen. Wenn du deine Existenzfragen nicht abgeben kannst, dann werden sie dich weiter plagen. Das ist eine ganz natürliche Konsequenz. Wenn du weiterhin glaubst, dass dich alle diese Dinge glücklich machen, wovon du dir langes Leben, gutes Leben versprichst, dann kann ich dir nicht das zeigen, was ich für dich habe. Aber was macht die Seele eigentlich leicht? Und darauf antwortet Jesus, frage zuerst nach der Regentschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere werde ich hinzufügen. Frage zuerst nach der Regentschaft Gottes. Erinnert ihr euch jetzt an diese zwei Herren? Regentschaft. Frage zuerst nach der Regentschaft Gottes. Du kannst automatisch nur einem dienen. Auf wen hörst du? Was braucht dein Leben? Was macht dich leicht? Jesus lädt ein, er will deine Seele leicht machen. Frage nach seiner Regentschaft über deine Lebensbereiche. Und es ist ganz klar, Jesus gibt hier ein Versprechen und du darfst seinem Versprechen vertrauen. Ich glaube, ein Leben mit ihm, das ist ein lebenswertes Leben. Lasst euch drauf ein. Amen.